Bevor wir den Text zusammen lesen, möchte ich euch noch ein bisschen etwas über den Hintergrund dieses Dankliedes erzählen. Da gab es in Israel diesen alten, geachteten und angesehenen Priester mit Namen Zacharias. Er war ein Mann, der Gott von Herzen liebte und ihm treu und gehorsam diente. Genauso wie auch seine Frau Elisabeth. Aber obwohl sie jahrelang gebetet hatten und Gott angefleht hatten, ihnen einen Sohn zu schenken, waren sie kinderlos geblieben. Und unterdessen waren sie auch alt geworden. Im Jahr, bevor Jesus zur Welt kam, wurde Zacharias durch das Los dazu bestimmt, im Heiligtum, im Tempel einen Dienst zu tun. Da geschah es, dass dort im Heiligtum ihm plötzlich und unerwartet der Engel Gabriel begegnet. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Hier würde jetzt auf einmal so ein 3 Meter großer, hell leuchtender Engel, oder so stelle ich mir das jedenfalls vor, erscheinen. Wahrscheinlich hatte Zacharias einen zünftigen Schrecken. Und dann erzählt dieser Engel Gabriel Zacharias, dass er in 9 Monaten einen Sohn gebären werde. Dass er Johannes heißen soll und dass er ein wichtiger Prophet sein wird. Zacharias konnte das nicht so recht glauben. Er hatte Zweifel. Und so sagte der Engel zu ihm: Weil du mir nicht glaubst, sollst du stumm bleiben, bis alles, was ich dir heute gesagt habe, in Erfüllung gegangen ist. Und so kam es. Er war stumm, bis 9 Monate später tatsächlich dieser kleine Sohn zur Welt gekommen war. Und als dann Freunde und Familie zu ihnen kamen, um die Beschneidung zu feiern zusammen, da wollten sie ihm den Namen Zacharias geben, wie das damals üblich war. Aber Elisabeth sagte: Nein, nein, er soll nicht Zacharias heißen, er soll Johannes heißen. Was bedeutet, Gott ist gnädig. Nun war alles eingetreten, was der Engel gesagt hatte. Und Zacharias konnte wieder sprechen. Und wisst ihr, das Erste, was er tat nach 9 Monaten des Schweigens, war nicht, all das endlich sagen zu können, was ihn diese 9 Monate beschäftigt hatte. Und er hat auch nicht seine Gäste begrüßt oder irgend sowas. Nein, er hat Gott angebetet. Er hat Gott gelobt. Und der Heilige Geist hat ihm in diesem Gebet ein paar Dinge offenbart. Und wir werden dieses Dank- und Loblied, dieses prophetische Lied zusammen heute als Predigt anschauen. Wir finden es im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel, und ich lese euch die Verse 67 bis 75 und lasse dann 2 weg und lese noch die letzten 2 Verse 78 und 79. Hier steht: Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Hause seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Mein Thema heute heißt: Jesus, der Messias, ist er auch unser Retter? Manchmal geraten wir Menschen in Situationen, in denen wir uns überfordert fühlen. Ich zum Beispiel gerade habe gemerkt beim Lesen, dass ich vergessen habe zu fragen, wie man dieses Ding bedient. Bis jetzt habt ihr wunderbar gemacht, was ich vergessen hatte. Kann ich hier einfach auf den Power-Knopf und dann selber weiterschalten? Aha. Ha. Und in solchen Situationen, da denken wir doch, Hilfe, was mache ich jetzt? Wäre doch nur jemand hier, der mich jetzt rettet. Puh. Heute war das ein sehr schnell erhörtes Gebet. Und manchmal geht es auch wirklich um solche Kleinigkeiten. Zum Beispiel, als ich mit meinen Weihnachtseinkäufen versuchte, vom Auto in die Wohnung zu kommen und nur einmal gehen wollte, da habe ich da balanciert mit Taschen und noch Skischuhen und weiß ich nicht was alles und hatte das Gefühl, boah, ich schaffe das nicht alleine da hoch. Aber manchmal sind das dann nicht nur so unbedeutsame Dinge, die man auch leicht selber ein bisschen besser organisieren könnte, sondern wirklich schwerwiegende Dinge. Wir kommen vielleicht in eine Riesennot, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, weil wir auf unserem Lebensweg nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male falsch abgebogen sind und wir nicht mehr ein- und auswissen, keine Ahnung mehr haben, was wir jetzt tun sollen. Und dann denken wir manchmal auch, dass selbst Gott jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr weiß, wie er uns hier jetzt noch retten könnte. Kennst du solche Gedanken, dass es einfach toll wäre, jemand wäre jetzt hier, um zu helfen und um dich zu retten aus dieser Situation? Ich glaube, Adam und Eva kannten diesen Gedanken. Gott hatte sie geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm und sie in diesen wunderschönen Garten gesetzt. Und alles hatte er ihnen darin gegeben zur freien Verfügung. Alles außer diesem einen Baum, von dessen Früchten sie nicht essen sollten. Sie taten es trotzdem. Wahrscheinlich kennt ihr alle diese Geschichte. Und wir kennen diese weitreichenden und verheerenden Konsequenzen dieses Nicht-auf-Gott-Hörens von Adam und Eva. Wir wissen, Gott kam nicht länger abends in den Garten, um mit ihnen zu spazieren und um mit ihnen Freundschaft zu pflegen. Diese Freundschaft und diese Vertrautheit, die vorher da war, die war zerbrochen und Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und konnten nicht länger in der Gegenwart Gottes leben. Und die ganze Menschheit seit damals leidet unter den Folgen ihrer Entscheidung und dieser zerbrochenen Freundschaft mit Gott. Wir alle, auch heute, kennen Krankheit in unserem Leben und wir alle werden einmal sterben müssen. Das alles ist eine direkte Folge von diesem Ungehorsam. Aber, um noch einmal auf diese Frage zurückzukommen, kam denn jetzt Gott durch diesen Schritt, durch diesen Fehler von Adam und Eva irgendwie ins Rudern? Nein. Wir können in der Bibel ganz deutlich erkennen, dass er, der souveräne, allwissende Gott, schon vor der Schöpfung, schon bevor dieser Fehler geschehen war, gewusst haben muss, dass Adam und Eva nicht gehorsam sein würden. Trotzdem hat er ihnen aber die Wahl überlassen. Doch er hatte natürlich schon von Anfang an seinen Rettungsplan bereit. Er musste sich nicht zuerst fieberhaft einen Plan B ausdenken und kam irgendwie ins Rudern, weil jetzt Adam und Eva nicht getan hatten, was sie hätten tun sollen, respektive weil sie getan hatten, was sie nicht hätten tun sollen. Und auch wenn du heute Morgen vielleicht hier bist und in deinem Leben nicht mehr aus- und einweist, dann kann ich dir sagen, Gott kommt auch in deinem Leben nicht ins Rudern. Ich selber durfte das wirklich in vielen Situationen ganz eindrücklich erleben. Als es zum Beispiel damals, als mein Mann uns verlassen hat, mir so vorkam, als wäre mein Leben jetzt am Ende. Gott hatte schon immer einen Plan für mich und auch einen Weg. Er wusste schon damals, dass ich dann irgendwann mal hier stehen würde. Und er hat das auch schon ganz früh angekündigt. Wir haben das in unserem Predigttext gelesen. Zacharias war mit diesen Verheißungen aufgewachsen. Schon im 3. Kapitel in der Bibel, nämlich im 1. Mose 3, Vers 15, erzählt Gott bereits Adam und Eva und der Schlange, dass einmal einer kommen werde, um diese Schlange, um diesen Feind zu besiegen und ihr den Kopf zu zertreten. Gott hatte schon von Anfang an gewusst, dass wir Menschen einmal Rettung brauchen würde. Und er hatte sich bereits entschieden, dass er selber uns diese Rettung bringen würde. Und im Lauf der nächsten Jahrtausende schenkte er vielen verschiedenen Menschen Prophezeiungen von diesem Retter. Wir könnten uns jetzt sehr lange mit diesen Verheißungen beschäftigen. Sie sind wirklich zahlreich und sehr detailliert, denn Gott machte überhaupt kein Geheimnis aus seinen Absichten, sondern er offenbarte im Lauf der Zeit so vieles wirklich ganz deutlich über diesen verheißenen Retter. Und er arbeitete im Laufe von vielen, vielen Jahrhunderten daran, seinen vollkommenen Plan zur perfekten Zeit umzusetzen. So hat Gott mit Abraham und später mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und hat ihnen klar gemacht, was er auch schon Adam und Eva eigentlich gesagt hatte, nämlich, dass er ihr Gott sein will, dass er ihr Freund sein will und dass sie ihm gehören sollen, dass sie ihr Leben für ihn leben sollten. Das Volk Israel hatte im Laufe der Zeit sehr viele ganz reale Feinde, nicht nur so eine Schlange, sondern wirklich fremde Völker, die sie immer wieder besiegten und knechteten. Und auch zur Zeit, als Zacharias lebte, waren ja die Juden nicht frei, sondern unter der Herrschaft der Römer. Und das Volk hatte lange geglaubt, diese Rettung, die würde konkret bedeuten, dass sie von diesen fremden Völkern und Herrschern befreit werden sollten. Auch Zacharias dachte das wahrscheinlich. Er erwartete ganz konkret Hilfe von diesem Retter und das dürfen wir auch heute Morgen tun. Wenn wir den Überblick in unseren Situationen verlieren, dann dürfen wir ihm vertrauen. Gerade heute Morgen dürfen wir ganz neu erwarten, dass er auch unser Retter wird. Aber geht uns diese Geschichte überhaupt noch etwas an? Brauchen wir denn heute im 21. Jahrhundert wirklich noch einen Retter? Diese Geschichte aus dem Garten Eden, die klingt doch ein bisschen wie ein Märchen. Da gibt es einen Feind in Gestalt einer Schlange und da geht es um Trennung und Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Was sollen wir heute mit all dem Wissen, was wir heute haben, mit dem anfangen? Hat das denn für uns wirklich noch eine Bedeutung? Und wir leben ja auch in einem freien Land. Wir sind nicht unter der Oberherrschaft der Römer. Ja, wir sehen aber in unserem Text, den wir gelesen haben, dass auch Zacharias, der ja wirklich gehofft hatte, von den Römern befreit zu werden, schon etwas begann zu ahnen hier. Denn wir können im Vers 77, den ich vorher ausgelassen habe, lesen, dass dort steht, dass das Volk Rettung empfangen wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Es geht also um mehr als um Hilfe beim Tragen der Einkäufe oder um Hilfe, wenn wir vielleicht mit jemandem Streit haben. Nein, es geht darum, dass wir wirklich frei werden dürfen. Und wir, auch heute, wir sind doch so ein bisschen ähnlich wie Adam und Eva. Wir handeln ganz ähnlich. So oft gehen wir unsere Wege, wir tun das, was wir wollen. Wir tun es sogar dann, wenn wir genau wissen eigentlich, dass es Gott nicht gefällt, was wir gerade tun. Und auch wenn wir das nicht wollen, auch wenn wir uns wirklich Mühe geben, so zu leben, wie Gott es gefällt, werden wir es gar nicht schaffen, diese Ziele, die Gott für uns hat, wirklich aus eigener Kraft zu schaffen. Es ist uns einfach nicht möglich, Gott zu genügen. Wir können gar nicht anders, als seine Ziele zu verfehlen. Das macht es aber unmöglich, dass wir aus unserer Kraft diese Trennung zwischen Gott und uns überbrücken können. Wir brauchen jemanden, der das für uns tut. Jemanden, der diese Beziehung zu Gott wiederherstellt. Jemanden, der unseren Egoismus, unsere Notlügen, unseren Stolz und unsere Unfreundlichkeit gegenüber dem Nachbar oder der Mutter oder wer auch immer wirklich vergibt. So wie Adam und Eva, so wie die Israeliten, so brauchen auch wir einen Retter. Da habe ich jetzt aber eine andere Frage zu diesem Text. Gelten denn uns diese Verheißungen überhaupt? Wir sind ja keine Juden. Ich habe schon gesagt, das Ziel Gottes war es von Anfang an gewesen, ein Volk zu haben, der Gott von einem Volk zu sein und diesem Volk Heil, Rettung zu bringen. Wenn wir jetzt die Zeit hätten, sein Handeln mit dem Volk Gottes näher zu betrachten, dann würden wir sehen, wie er es all diese Jahre geführt und gesegnet und beschützt hatte. Und was Zacharias in diesem Moment, an diesem Fest mit seinem kleinen Sohn nicht wusste, war, dass Jesus, bevor er zurückging in den Himmel, seine Jünger losschickte und ihnen sagte, geht hin in alle Welt und ladet die Menschen ein, zu meinem Volk zu gehören. Ladet sie dazu ein, zu meiner Familie zu gehören, Kinder Gottes zu werden. Und das ist auch die Antwort, die wir brauchen. Ja, diese Verheißung gilt auch uns. Gott wollte auch uns immer schon retten. Und so jubelt Zacharias an diesem Tag, weil ihm etwas bewusst wird. Gott selbst besucht sein Volk und bringt Rettung. Er erkennt, nun ist der Moment gekommen, an dem dieses jahrtausendelange Warten ein Ende hat. Die ersehnte Ankunft dieses starken Retters aus dem Hause Davids, wie er das hier im Text sagt, steht unmittelbar bevor. Jesus als ein direkter Nachkomme von König David ist von Gott geschickt worden als der starke Held, als der Retter zu den Menschen. Ja, das klingt krass. Gott hat ihn geschickt. Das erscheint uns manchmal grausam, aber wir vergessen dabei etwas. Jesus ließ sich bereitwillig und freiwillig senden. Er wollte kommen. Können wir uns das überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Der Sohn Gottes, ja Gott selbst, der ewige, allmächtige Gott, der alles geschaffen hat und alles durch sein Wort am Leben erhält, der verlässt diese Herrlichkeit, die er im Himmel hatte, legt sich als hilfloses Baby in eine Futterkrippe und vertraut sich zur Pflege von zwei jungen Menschen an, von Maria und Josef. Und er tut dies, obwohl er weiß, dass es ihn letztendlich den Tod am Kreuz kosten wird. Wir lesen in Römer 5, Vers 10, dass er das tat, dass er für uns starb, um Versöhnung zu schaffen zwischen dem Vater und uns, als wir noch Feinde waren. Wir waren noch Feinde und er tat es für uns. Jesus ist auch für dich gestorben. Egal, ob du heute hier bist und diesen Frieden mit Gott schon kennst oder nicht, Jesus kam, um diese Trennung zwischen dir und ihm zu überbrücken. Wir schauen jetzt einen kurzen Clip zusammen. Ihr habt es bestimmt gemerkt, das waren einfach die ersten paar Verse aus dem Johannesevangelium. Gott ist barmherzig. Was mich so bewegt in unserem Predigttext ist, wir Menschen, wir sind Gott nicht egal. Es war immer schon seine Absicht, mit uns Freundschaft zu haben. Und Zacharias nennt uns hier auch den Grund, warum das Gott retten will. Er will es aufgrund seiner herzlichen Barmherzigkeit. Ich glaube, dies meint so viel mehr als dieses gelangweilte, ach, ich lasse jetzt mal Gnade walten, dass da die Kaiser dann manchmal im Zirkus hatten. Daumen hoch hieß, lasst ihn leben. Daumen runter hieß, ach, er soll sterben. Nein, das ganze Wesen Gottes ist Barmherzigkeit. Er leidet mit uns, wenn wir in Umständen gefangen sind, in denen wir leiden, und er wollte Rettung schaffen, auch wenn es ihn selber alles kostete. Zacharias sagt dann weiter, Gott bringt Licht in die Finsternis. Wir haben es auch im Clip gehört. Dies meint hier nicht die natürliche Dunkelheit der Nacht. Vielmehr steht der Begriff symbolisch für das Leben der Menschen, die nicht in seiner Familie leben. Finsternis darum, weil es dann ist, als würden wir außerhalb der Familie Gottes bloß existieren und nicht wissen, was es heißt, wirklich zu leben oder geliebt zu werden. Stell dir vor, du wärst vom ersten Tag deines Lebens an in einem stockdunklen Raum eingeschlossen. Du wärst niemals draußen und es würde niemals Licht brennen bei dir. Du hättest keine Ahnung von der Sonne. Du hättest keine Ahnung, dass es irgendwo Licht gibt, dass es irgendwo Wärme gibt, denn du würdest nur die Dunkelheit und Angst kennen. Doch Jesus, er ist das Licht der Welt und er kam, um eben diese Finsternis zu beenden. Auch der Prophet Jesaja hat das angekündigt. In Jesaja 9, Vers 1 heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Wir haben es gesehen im Clip. Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, der immer schon an der Rettung, an der Planung unserer Rettung beteiligt gewesen ist, er war freiwillig bereit, Mensch zu werden und zu kommen, um unter uns zu leben und zu sterben und uns einen Ausweg zu schaffen aus der Not unseres Lebens. Zacharias spricht hier ganz poetisch vom Aufgang aus der Höhe und vom hellen Morgenglanz. Das waren Begriffe, die die Juden kannten. Sie werden in der Bibel gebraucht, um eben diesen verheißenen Retter zu beschreiben. So also, wie eine Kerze in diesem stockdunklen Raum die Finsternis zurückdrängen würde, oder so wie der Sonnenaufgang die Dunkelheit der Nacht besiegt, so wird es auch in unserem Leben hell, wenn Jesus kommt. Jesus kam, um uns Freude, Erlösung und ewiges Leben zu bringen. Mit ihm gibt es ein Leben, das geprägt ist von seinem Frieden. Von diesem Frieden, der entsteht, wenn die Feindschaft zwischen Gott und Mensch besiegt ist. Darum sagt Zacharias, er führt uns auf den Weg des Friedens und meint damit diesen Frieden mit Gott, der es dann auch möglich macht, im Frieden mit den Menschen zu leben. Es gibt aber noch ein ganz kleines Aber. Dieser Friede, der Jesus, der Friedefürst, wiederhergestellt hat, der gilt allen Menschen. Aber damit er wirksam werden kann, braucht es auch etwas von uns. Stell dir mal vor, du hast vielleicht ein Los gekauft, also wahrscheinlich spielt ja hier keiner Lotto, aber nehmen wir jetzt mal an, du hättest dir also ein Los gekauft und du hättest jetzt wirklich den Jackpot geknackt, alle richtig getippt und hättest 50 Millionen Euro gewonnen. Da hast du also dieses Gewinnerlos, aber wenn du mit diesem Los nicht dich meldest, wirst du nichts haben von deinem Millionengewinn. Und so braucht es auch unsere Entscheidung, damit diese Rettung wirksam wird. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es braucht diese Entscheidung von uns, Jesus aufzunehmen und ihm Glauben zu schenken, zu glauben, dass er uns retten will und ihm dann uns ihm voller Vertrauen zuzuwenden und ihn um Vergebung zu bitten für all das, was wir falsch gemacht haben, für all diese Male, wo wir sein Ziel nicht erreicht haben. Und er wird sich erbarmen. Und er wird vergeben. Und er wird retten. Er wird dich retten aus der Dunkelheit in deinem Leben. Und er wird dich zu seinem Kind machen, weil er barmherzig ist. Und du wirst erleben, was es heißt, auf dem Weg des Friedens zu wandeln. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hier seid. Es gibt vielleicht Menschen hier, die kennen Jesus noch gar nicht als ihren Retter. Die haben diesen Frieden noch nicht kennengelernt. Wahrscheinlich gibt es auch viele hier, die Jesus schon als ihren Retter kennengelernt haben und mit ihm unterwegs sind. Die wissen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Und die auch schon erlebt haben, dass Gott einen Frieden schenkt, der größer ist als alle Vernunft. Vielleicht aber hast du falsche Entscheidungen getroffen in der letzten Zeit. Entscheidungen, die dich wieder weggebracht haben von deinem Retter. Vielleicht hast du ein bisschen aus den Augen verloren, dass Gottes Absicht mit dir immer noch die gleiche ist wie von Anfang an. Dass er sich nämlich wünscht, dass er dein Gott sein darf und du ihm gehörst und für ihn lebst, dass du treu bist und auch tust, was er für dein Leben vorgesehen hat. Dass er sich ein Volk wünscht, das auf seinem Weg wandelt und ihm dient, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage, wie das Zacharias genannt hat. Und ich möchte dich heute einladen, dich, der du vielleicht mit Gott noch nicht im Frieden lebst, öffne dein Herz für Jesus. Lass ihn dein Retter sein. Löse dieses Gewinnerlos, das so viel mehr Wert hat als 50 Millionen Euro, bei ihm ein, damit diese Rettung für dich wirksam wird. Finde heraus, was es bedeutet, mit Gott in Freundschaft zu leben. Was es bedeutet, im Licht, dieses Licht in deinem Leben zu haben und dieses Licht dann auch weitergeben zu dürfen, wie wir es gesungen haben. Hoffnung zu bekommen, auch dann, wenn du vielleicht gerade in Schwierigkeiten bist. Ich ermutige aber auch dich, der du vielleicht eigene Wege gegangen bist und dich weit weg fühlst von deinem Retter. Wenn du in einer Situation bist, in der du keinen Ausweg mehr siehst, dann wende dich ab von dem, was vor Gott nicht bestehen kann, und suche seinen Weg ganz neu. Er will dir heute wieder begegnen. Er will dir heute seinen Frieden schenken. Dafür ist er gekommen. Dafür ist er gestorben. Und wenn du gefangen bist in Ängsten und keinen Ausweg siehst, dann komm. Komm heute zu Jesus. Er ist der Retter von uns allen. Ich werde diesen Gottesdienst abschließen oder respektive die Predigt abschließen mit einem Lied.